EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Die heutige Folge der EduCouch aus der Schweiz. Mit einer Germanistin aus Thessaloniki, die ihren Weg durch Bochum und Fribourg in die französischsprachige Schweiz genommen hat und heute an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften erforscht, was Deutschlernen eigentlich mit den Menschen so macht. Wir reden über die Sprache, die in der Schweiz auf Hochdeutsch unterrichtet, auf Schweizerdeutsch gelebt und von Migrantinnen und Migranten täglich neu erkämpft wird. Herzlich willkommen auf der EduCouch, Liana Konstantinidou.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Frau Konstantinidou, Sie sind in Griechenland geboren und haben dort Germanistik studiert, also Deutsch als Fremdsprache schon im Studium gewählt. Können Sie sich an den Moment erinnern, in dem Deutsch für Sie aufgehört hat, eine Schulsprache zu sein und angefangen hat, etwas anders zu werden möglicherweise?
Ich kann mich sehr gut an diese Momente erinnern, weil es war ja auch ein bisschen ein peinlicher Moment oder ein schmerzhafter Moment. Ich erinnere mich, es war während meines zweiten Aufenthalts in Deutschland, in Bochum schon, wo ich studiert habe, wo ich den Master gemacht habe. Und mir ist es bewusst geworden, dass ich konnte zwar die Werke zum Beispiel von Goethe und Schiller in einer wunderschönen Bildungssprache analysieren, aber mir fehlte die Alltagssprache. Ich erinnere mich konkret, es waren den ersten Tagen und ich war in einem Supermarkt, in einem größeren Supermarkt und wollte ein Bügeleisen kaufen und ich hatte keine Ahnung, wie Bügeleisen heißt auf Deutsch. Und damals hatten wir auch keine Smartphones, damit ich schnell zugreifen kann. Und dann ist es mir bewusst geworden, okay, die Alltagssprache fehlt mir. Und ab dem Moment, und langsam ist dann Deutsch eine andere Sprache geworden als eine Schulsprache, es war plötzlich die Sprache des Alltags, des Kommunizierens, des Studierens weiterhin natürlich, aber die hatte dann eine andere Relevanz in meinem Leben.
Bei Goethe kommt das Wort Bügeleisen einfach nur sehr selten vor, muss man klar so sagen.
Ja, das ist so.
Sie haben ja, wie Sie gesagt haben, in Bochum studiert, dann in Fribourg promoviert, in Bühl unterrichtet, also Deutsch in einer französischsprachigen Schweizer Region gelehrt. Also Sie kennen das Deutsch aus drei verschiedenen Perspektiven. Aus der Sicht der griechischen Studentin, der Deutschen und der Universität und der mehrsprachigen Schweiz.
Mhm.
Welche dieser drei Perspektiven hat Sie am meisten überrascht? Wo waren die größten Lücken zwischen dem Deutsch, das Sie gelernt haben und dem, was Sie vorgefunden haben?
Ich glaube, als Studentin in Griechenland habe ich eben die deutsche Sprache eher als eine Qual wahrgenommen. Es war nicht einfach, die komplizierten Fachbücher zu verstehen. Fehlte damals die maschinelle Übersetzung natürlich. Und ich musste kämpfen. Ich musste kämpfen, um diese Sprache zu erwerben, die man sonst nicht so wirklich hört. Denn es ist anders wie die englische Sprache.
Aber was war denn dann die Motivation?
Ja.
Warum haben Sie denn Deutsch gelernt?
Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich glaube, ich wollte immer eine Philologie studieren oder Journalismus. Ja, ich würde sagen, durch das Studium der deutschen Sprache hat man mehr Chancen in Griechenland auf dem Arbeitsmarkt. Einerseits hat man die Perspektive des Lehrens der deutschen Sprache in einer griechischen Schule, aber durch den Tourismus, aber auch durch die wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutschland erhöhen sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und das war auch sicher eine Motivation. Es ist auch so, dass meine Familie einen Bezug zu Deutschland hatte, wie viele Familien aus Nordgriechenland, aus den 60er und 70er Jahren, die ersten damals sogenannten Gastarbeiter. Und deswegen habe ich angefangen, eben deutsche Sprache und Philologie zu studieren.
Um noch weiter wegzukommen, ich war gerade vor 2 Wochen in der Nähe von Lefkas, da ist es tatsächlich genauso.
Ah, schön.
Jetzt Klammer zu, Motivation Deutsch. Wir gehen zurück zur originalen Frage.
Mhm.
Wo waren diese unterschiedlichen Perspektiven auf das Deutsche? Sie haben angefangen mit in Griechenland als Studentin.
Genau. Wie gesagt, also die hat mich gequält, die deutsche Sprache, insbesondere während des Studiums. Es gab sehr komplexe Fachbücher, die literarischen Werke, die deutsche Literaturgeschichte. Ich kann mich immer noch an dieses dicke Buch erinnern. Ich würde sagen, gefühlt verstand ich die Hälfte der Wörter nicht. Und die maschinelle Übersetzung fehlte damals. Also es war wirklich viel Arbeit, schon mal zu verstehen, was das steht und das dann wirklich zu vertiefen und zu erarbeiten. Und dann ging ich nach Deutschland und für mich war dann eben die deutsche Sprache eine Sprache, die mir die Welt eröffnete. Ich habe so viele neue Perspektiven kennengelernt, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Mein Studiengang war damals sehr international und für mich war ein bisschen die deutsche Sprache wie der Schlüssel zur Welt. Und dann ging ich in die französischsprachige Schweiz, beziehungsweise der Kanton Freiburg ist ein zweisprachiger Kanton, aber offiziell in der Praxis funktioniert es nicht richtig so. Und die Stadt ist mehrheitlich französischsprachig. Auch die Orientierungsschule, an der ich unterrichtet habe, es war eine französischsprachige Schule. Und dann war es mir plötzlich bewusst, dass eben die deutsche Sprache, die mir die Welt eröffnete, plötzlich nicht reichte in der mehrsprachigen Schweiz und habe dann angefangen, Französisch zu lernen, relativ intensiv, aber ganz anders als Deutsch. Also Deutsch habe ich wirklich sehr gesteuert gelernt, ziemlich alltags- und weltfremd, und Französisch war relevant von Anfang an für meinen Alltag und habe ich sehr viel auch ungesteuert gelernt, also ganz anders.
Wie gehen Sie denn heute in Ihren Kursen damit um, dass das Hochdeutsch aus Ihrem Kurs im Schweizer Alltag vielleicht nur die halbe Miete ist? Wie thematisieren Sie das?
Ich muss sagen, ich unterrichte nicht mehr Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache. Ich bereite angehende Kursleitende vor, also in meinen Seminaren, Vorlesungen oder in Workshops für Lehrpersonen. Ist es mir wichtig, dass wir den Kursteilnehmenden, die in der Deutschschweiz Deutsch lernen, dass wir ihnen auch Strategien mitgeben für diesen Umgang mit der Diglossie-Situation in der Deutschschweiz. Eine Strategie kann zum Beispiel sein, dass sie die Kommunikationspartnerinnen und Partner bieten, Hochdeutsch zu sprechen, oder dass sie zum Beispiel bei einer Fernsehsendung, dass sie die Untertitelung aktivieren. Das ist auch eine Strategie. Und für diese Bitte, Hochdeutsch zu sprechen, es braucht auch ziemlich viel Selbstwirksamkeit und das müssen wir mitgeben. In gewissen Kontexten, vor allem in berufsspezifischen Sprachkursen, ist es auch wichtig, dass wir rezeptiven Fertigkeiten in Dialekten eigentlich im Plural fördern, nämlich eben das Verstehen des Dialekts. Aber insgesamt ermutige ich die Kursleiterin, das Gefühl, den Kursteilnehmenden das Gefühl zu geben, es ist völlig okay, dass sie kein Dialekt sprechen und dass sie kein Dialekt sprechen müssen, sondern dass sie mit diesem Dialekt umgehen können.
Das klingt wie ein sehr sinnvoller Rat, weil Dialekte zu erlernen ist nochmal sehr viel, meiner Wahrnehmung nochmal sehr viel komplexer in der Aussprache als die Hochsprachen.
Es ist eine sehr kontroverse Thematik auf jeden Fall.
Also ich habe zum Beispiel noch nie jemand getroffen, der im Erwachsenenalter dann akzentfrei bayerisch gelernt hätte. Also ist mir noch nicht untergekommen. Sie forschen viel zu beruflicher Integration, also konkret auch zur Frage, wie geflüchtete Menschen über Sprache in den Arbeitsmarkt auch kommen. Was sind denn da die häufigsten Irrtümer, denen Politik und Öffentlichkeit zum Thema Sprache und Integration aufsitzen?
Eine spannende Frage. Also die Politik und die Öffentlichkeit bezeichnen sehr häufig die Sprache als Schlüssel zur Integration. Wahrscheinlich kennen Sie diese Metapher. Und als Linguistin bin ich die letzte Person, die sagen würde, nein, Sprache ist nicht wichtig. Doch, die Sprache ist wichtig, aber sie ist eine der vielen Faktoren, die zur Integration und zur beruflichen Integration beiträgt. Es ist deshalb sehr schwierig, in quantitativen Studien die Wirkung der Sprache zu isolieren. Also Politikerinnen und Politiker würden am besten hören, der Sprachkurs hat dazu geführt, dass Person X eine Arbeit gefunden hat. Aber diese solche Schlussfolgerungen können wir nicht ihnen anbieten, weil es sehr viele andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel Resilienz, das Persönlichkeitsmerkmal, Motivation, dann das Berufsfeld, Fachkräftemangel, die Diplomanerkennung, struktureller Rassismus. War die Person lange außerhalb des Arbeitsmarkts? Hat sie ein Netzwerk in der Schweiz oder nicht? Und es sind so viele Faktoren, dass wir diese Wirkung der Sprache nicht isolieren können und sagen, ja, es war die Sprache. Aber natürlich, indem die Politik die Sprache als Schlüssel zur Integration bezeichnet, macht sie sich das auch ein bisschen gemütlich und bequem, weil sie kann sagen, ja, wir haben Sprachkurse angeboten. Wenn die berufliche Integration dann nicht gelingt, dann liegt die Verantwortung bei den geflüchteten Personen oder bei den Migranten. Aber so einfach ist das nicht.
Häufig ist es ja dann doch ein bisschen komplexer als das, was Politik und Öffentlichkeit hören möchten. Trotzdem, in diesen Faktoren, die Sie gerade genannt haben, es klang trotzdem so, als im Top-Drittel wäre Sprache schon auf jeden Fall auch verankert. Also das Erlernen einer Sprache ist schon eine relativ wichtige Kompetenz, um in einen Arbeitsmarkt zu integriert zu werden, oder?
Es ist eine wichtige Kompetenz, die Sprachkompetenz, also oder ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige. Okay. Und ob der wichtigste ist oder in den Top 3 oder so, das kann ich wirklich nicht sagen. Ich glaube, es ist auch sehr kontextabhängig.
Sie haben zudem auch zu Gender und Diversität im DATS-Unterricht geforscht, so wie ich das gesehen habe. Mhm. Wenn in einem Kurs Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft, Bildung und Geschlechterrollen zusammensitzen, lernen dann wirklich alle das Gleiche in so einem Kurs oder zeigt sich da was, was man als Außenstehender auch erstmal so gar nicht vermuten oder sehen würde?
Ich würde sagen, in keinem Kurs lernt man das Gleiche. Also so homogen sind wir auch außerhalb des Deutschkurses nicht. Wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen und auch unterschiedliche Deutungsmuster. Das heißt, auch wenn wir die den gleichen Input erhalten, diese Deutungsmuster, die wir haben, die unterschiedlich sind, die führen dazu, dass wir die Welt um uns herum unterschiedlich interpretieren. Und aber das Ziel des Deutschunterrichts ist auch nicht, dass wir zu einer Homogenisierung kommen. Es geht eigentlich vor allem, wir streben eine Diskursfähigkeit an, so dass es eine Basis gibt für Aushandeln zum Beispiel von Werten oder auch Normen und Routinen in unterschiedlichen kleinen Gemeinschaften. Ich würde gar nicht von Nationen sprechen, sondern wirklich von kleinen Gemeinschaften, sei es jetzt in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis oder in einem beruflichen Kontext. Also eigentlich nein, wir lernen nicht alle das Gleiche, trotz des gleichen Inputs. Wir interpretieren das unterschiedlich und das ist gut so.
Halbzeit auf der EduCouch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Wie wir schon erfahren haben, haben Sie selber als junge Frau Deutsch gelernt, nicht in Deutschland, sondern wie gesagt in Thessaloniki, mit allem, was dazugehört, Dativ, Genitiv, Artikel, abstruse Pluralformen, das ganze Programm.
Ja.
Was raten Sie heute Lernern vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrung? Was sind die, wir hatten es vorher als Begriff, die Schlüssel in die Sprache?
Also, was ich, ein Ratschlag, also auf jeden Fall, Sie sollen sich nicht von der Form hemmen lassen. Also die Kommunikation ist das Wichtigste. Es ist egal, ob das Verb in der Endposition ist. Es ist egal, ob das Dativen fällt. Sie werden verstanden. Und das darf Sie nicht demotivieren. Ich weiß es wirklich. Es ist eine Sprache, die ich lange gelernt habe, aber nicht gesprochen habe, weil alle diese Regeln mich total gehemmt haben. Und die Sprache muss man anwenden. So bekommt sie auch dann Relevanz.
Sehr gut. Da das Ganze, was wir hier machen, ja, in diesem Kontext der Fußball-Weltmeisterschaft, reisen wir durch die Weltmeisterschaftsländer und schauen, was Deutsch in diesen Ländern macht, haben wir die Kategorie rote Karte, Klischee-Check. Sie dürfen also jetzt eine oder mehrere rote Karten vergeben an ein Klischee, zum Beispiel über die Schweiz oder das Schweizerdeutsche oder über Linguisten oder über Griechinnen, die in der Schweiz Karriere machen. Sie dürfen sich das frei aussuchen. Was bekommt von Ihnen eine rote Klischeekarte?
Die erste rote Karte werde ich vergeben für den Satz, alle Menschen in der Schweiz sind reich.
Nicht.
Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Dann die zweite, eine linguistische Komponente, dass die Schweizer Standardsprache oder das sogenannte so Schweizer Hochdeutsch gegenüber der deutschländischen Standardsprache minderwertig ist. Das ist es auch nicht so. Also die deutsche Sprache ist eine plurizentrische Sprache und es ist okay, wenn das Hochdeutsch in der Schweiz nicht so klingt wie das Hochdeutsch in Deutschland. Das heißt, dass es minderwertig ist. Und dann für die Linguistinnen und Linguisten, also es herrscht ein bisschen die Einstellung, dass Linguistinnen und Linguisten nicht unternehmerisch denken, das stimmt auch nicht, auch rote Karte. Und die vierte rote Karte fürs Klischee, mit dem ich jetzt während der Wirtschaftskrise ziemlich häufig konfrontiert war hier im Ausland, dass Griechen und Griechen weniger arbeiten und faul sind. Das stimmt auch nicht und dafür gibt es auch Statistiken.
Sehr gut. Gott sei Dank wurde das gesagt. Das muss wirklich gesagt werden. Die nächste Kategorie heißt Elfmeterrunde, sprich 11 Blitzfragen mit der Bitte um kurze Beantwortung. Ihr lieblingsdeutsches Wort?
Mein lieblingsdeutsches Wort... Sinnhaftigkeit. Ich habe das jetzt ziemlich spontan beantwortet.
Sehr gut. Aber ich mag das. Sinnhaftigkeit. Wow. Muss ich drüber nachdenken. Welches deutsche Wort können Sie nicht ausstehen?
Eigenverantwortung. Aber es hat nicht mit der deutschen Sprache zu tun, sondern mit dem Kontext, in dem ich lebe.
In welcher Sprache träumen Sie in der Regel?
In allen Sprachen, die ich in meinem Repertoire habe, weil ich jede Sprache wirklich mit einer Person verbinde und das wechselt automatisch.
Was erklärt die Schweiz in einem Wort?
Darf ich drei?
Unbedingt.
Gut funktionierendes System.
Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch, was klingt für Sie mehr nach Heimat?
Also ich würde sagen, nach so vielen Jahren in der Schweiz, Schweizer Hochdeutsch, Schweizer Standardsprache.
Griechisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Welche dieser Sprachen würden Sie am wenigsten gerne verlieren?
Ich will keine Sprache verlieren, die ich spreche.
Eine müssen Sie sich aussuchen.
Das kann ich wirklich nicht, weil wenn ich eine Sprache verliere, verliere ich auch die Menschen, mit denen ich diese Sprache spreche. Und es ist tatsächlich so, dass ich wirklich mit sehr unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Sprache spreche. Und alle diese Menschen sind mir sehr wichtig. Also ich kann das nicht sagen.
Das lasse ich dann, das so als Argument lasse ich das unbedingt gelten.
Okay.
Thessaloniki, Bochum, Fribourg oder Winterthur? Welche dieser Städte hat Sie sprachlich am meisten geprägt?
Ich würde sagen definitiv Bochum, weil das mein erster linker Aufenthalt war in einem deutschsprachigen Raum.
Schreiben oder sprechen? Worin sind Sie auf Deutsch inzwischen vielleicht besser?
Schreiben auf jeden Fall.
Was erklärt Griechenland in einem Satz?
Das ist auch ganz schwierig, weil Griechenland ist so ein Land voller Kontroversen. Es ist so gleichzeitig Licht und Dunkelheit, rau und zart, Ruhe und Sturm. Es ist sehr schwierig. Aber ich würde sagen, so Griechenland ist ein bisschen so wie das Meer, hat ganz viele Gesichter.
Ein griechisches Wort, das es im Deutschen eigentlich unbedingt geben sollte.
Philotimo. Mhm. Es ist auch ein bisschen ein Klischee, aber es ist ein sehr schönes Wort. Es kommt vom griechischen Philo, das heißt so Freund, Philos oder Lieben und Timo, das heißt Ehren. Und es beschreibt ein bisschen, so gleichzeitig umfasst dieses Wort ganz viele Werte wie Ehre, Gastfreundschaft, Altruismus, Liebe. Es ist so ein bisschen eine Einstellung, etwas Gutes für die Gemeinschaft oder für die Menschen zu machen, ohne unbedingt aus eigener Motivation und aus moralischer Überzeugung, ohne dafür irgendwie eine Belohnung zu erhalten.
Dieses Wort würde ich wahnsinnig gerne in das Deutsche integrieren.
Es ist ein bisschen das Gegenteil zur Eigenverantwortung.
Alles klar. Letzte Frage der Elfmeterrunde. Welchem Team der Weltmeisterschaft drücken Sie die Daumen oder ist Ihnen Fußball wirklich völlig egal?
Nein, Fußball mag ich eigentlich, aber mein Sohn ist halb Italiener, halb Grieche und jetzt spielt weder Griechenland noch Italien mit. Das ist ein bisschen, ja, schmerzhafter. Ich würde sagen, sicher, warum nicht die Schweiz? Das wäre eine schöne Überraschung. Und ja, Deutschland natürlich. Ich mag den Fußball, der in Deutschland gespielt wird. Ich war auch in einem Gebiet, wo Fußball ganz beliebt ist, also mit Bochum, Dortmund, Schalke. Ich habe alle diese Stadien besucht. Also warum auch nicht Deutschland? Aber Frankreich spielt auch sehr schön.
Aber Sie haben kein Team, wo das Herz wirklich
dran hängt. Ich weiß noch nicht.
Die müssen Sie sich jetzt noch erspielen im Turnier.
Ja, dieses Jahr eigentlich nicht, weil eben Griechenland fällt und Italien fällt. Und es ist jetzt schwierig zu sagen.
Es wäre aber Griechenland gewesen, wenn Sie mitgespielt hätten, oder?
Ja. Oder Italien, ne? Aus familiären Gründen dann.
Ich stelle jetzt die Abseitsfrage, die ist ein bisschen abstruser. Und danach kommt die Nachspielzeit und dann sind wir schon fertig. Also, Abseitsfrage. Deutsch ist plötzlich eine Person und steht morgen bei Ihnen vor der Tür, Koffer in der Hand und will einziehen. Wie sieht dieser neue Mitbewohner aus? Was nervt sofort? Und worüber lacht man nach 3 Wochen gemeinsam in der Küche?
Ui, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Okay. Also jetzt, gut, ich muss das alles ausblenden, was ich unterrichte, um diese Fragen zu beantworten. Es gibt so ein Wort im Schweizer Hochdeutsch, das heißt, ich weiß nicht, gibt es auf Deutsch bündlich?
Nein.
Es ist so eine Person, die immer auf Regeln hinweist, die alles schrecklich findet, die jetzt irgendwie nicht gemütlich ist und nicht wirklich mal ein bisschen großzügig und das Leben genießen kann. So würde ich, glaube ich, diese Person aussehen. Und vielleicht, wenn sie sich dann später etwas entspannt, können wir eben darüber lachen, dass es ein Drama war, weil die Zeitungen nicht so richtig gebündelt zum Recycling geschickt worden sind.
Finde ich wunderbar und wir gehen in die Nachspielzeit. Welche Frage hätten Sie heute gerne beantwortet, die ich Ihnen aber leider nicht gestellt habe? Sprich, was sind die Themen, die Sie gerne ansprechen, über die Sie gerne sprechen, aber ich habe sie nicht angesprochen?
Ich glaube, Sie haben wirklich wir haben sogar über Fußball gesprochen und eine Thematik, die mir sehr wichtig ist und wozu ich noch mehr forschen möchte, ist auch diese Verbindung von Sprachnachweisen und Aufenthaltstiteln. Aber es ist ein bisschen heftig als Thematik. Vielleicht passt es auch gar nicht zum ich glaube, ich würde gerne noch über diese relativ neuen Trend, also die Sprachnachweise mit Aufenthaltstiteln zu verbinden. Diesbezüglich merke ich einen zunehmenden Missbrauch der Sprache im Kontext von Migrations- und Integrationspolitik und auch gleich wie bei der beruflichen Integration. Die Sprache ist nicht da, um Integrationsfähigkeit zu messen. Wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Und wenn wir zum Beispiel festlegen, zum Beispiel für die Aufenthaltsbewilligung X braucht A2 oder B1, dann berücksichtigen wir wirklich nicht die Voraussetzungen der einzelnen Personen. Und das kann sehr ungerecht sein.
Frau Constantinino, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.
Ich mich auch. Hat Spaß gemacht.